Radio 1. Die Profis.
Was für eine Woche. Nawalny in Russland, Kamala Harris, neue US-Vizepräsidentin. Medizinische Masken werden Pflicht, kein Wunder. Also, dass eines der wichtigsten politischen Themen etwas untergegangen ist, nämlich, wie geht's weiter mit dem Brexit? 1250 Seiten dick ist der Vertrag, den die Europäische Union auf den letzten Drücker mit Großbritannien geschlossen hat, um ein Chaos zu verhindern. Bislang ist dieser Vertrag aber nur vorläufig in Kraft, denn das EU-Parlament hat noch nicht zugestimmt, noch nicht ratifiziert. Die Parlamentarier müssen sich da erstmal durcharbeiten. Das hat Dr. René Repasi längst getan. Er ist Professor für internationales und europäisches Recht an der Erasmus-Universität Rotterdam. Repasi, guten Morgen.
Guten Morgen.
Für alle, die den Überblick verloren haben. Also, Großbritannien ist seit einem Jahr bereits raus aus der EU, aber erst seit 3 Wochen sind die Briten auch nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes und der Zollunion. Was genau regelt nun dieser neue Vertrag und warum ist er so dick?
Der Vertrag selber regelt jetzt die künftigen Handelsbeziehungen, weil Großbritannien ist in der Tat Drittstaat. Es ist, wie Sie richtig gesagt haben, aus dem EU-Binnenmarkt ausgetreten. Deswegen muss ein Drittstaat wie das Vereinigte Königreich jetzt ein Handelsabkommen mit der EU haben, damit ihre Waren den europäischen Binnenmarkt betreten dürfen. Das ist in diesem Vertrag geregelt, wenn auch nur eng, wenn auch nur sehr dünn gefasst. Aber für Waren zumindest gibt es eine teilweise Marktöffnung. Darüber hinaus haben wir Kapitel zur Zusammenarbeit der Polizeien und der Justizen in Strafsachen sowie zur Koordination von Sozialrechtsansprüchen, die ja gerade deswegen notwendig sind, weil wir Unionsbürgerinnen und Unionsbürger in Großbritannien haben und andersherum.
Bleiben wir mal kurz bei den Waren. Da wurde ja lange drüber gestritten, wie das geregelt werden könnte, wenn Großbritannien Waren in die EU einführt. Müssen sie ja eigentlich den strengen EU-Bestimmungen entsprechen. Was steht darüber im Vertrag?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, denn der Vertrag hat hieran nichts geändert. Die Waren müssen, wenn sie in den europäischen Binnenmarkt wollen, den strengen europäischen Produktvorschriften weiterhin entsprechen. Was der Vertrag geregelt hat, ist, dass darüber hinaus keine Einfuhr- und Ausfuhrzölle erhoben werden können, soweit die Ware tatsächlich eine britische oder eine europäische ist. Man kann das so darstellen, jede Ware muss eine Nationalität haben und ein Auto besteht aus vielen, vielen Einzelteilen. Und der Vertrag regelt, dass ein Auto darf höchstens 45% aus nicht-EU- oder nicht-britischen Bestandteilen bestehen, damit es auch zollfrei die Grenze überschreiten kann. Danach allerdings, nach dem Grenzübertritt, ob es ein Auto ist oder eine andere Ware, ob es Lebensmittel sind, dann müssen sie sich an die EU-Vorschriften halten. Der Vertrag sieht gerade nicht vor, dass wir gegenseitig unsere Standards anerkennen, so wie wir das im Binnenmarkt kennen, sondern eben die EU-Standards bleiben vollumfänglich anwendbar.
Wie bewerten Sie nun diesen Vertrag? Für wen ist der gut, für wen weniger gut?
Das ist eine schwierige Frage. Der Vertrag ist erstmal gut, dass wir ihn überhaupt haben, weil er besser ist als überhaupt kein Vertrag. Aber damit endet das Positive eigentlich schon, weil es ein sehr dünner Vertrag ist. Ich neige dazu, ihn einen harten Brexit im Schafspelz zu bezeichnen, weil er ja eben sehr dick ist. Sie hatten es bereits gesagt. Allerdings ein Großteil davon sind Anhänge, in denen Ausnahmen drin sind, mit denen man weiterhin den Handelsverkehr beschränken kann. Wir haben zu Dienstleistungen, was eigentlich der wichtigste Sektor in Großbritannien ist, keine besonderen Regelungen. Die Finanzdienstleistungen sind außen vor gelassen. Insoweit ist es ein sehr dünnes Machwerk, was im Prinzip nur die Zollfreiheit für Waren festschreibt und darüber hinaus nichts. Und deswegen kann das nur der Beginn sein von längeren Gesprächen, die dann ernsthafte Handelsbeziehungen aufbauen. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, besser für die, die erfasst sind, aber wahrlich kein großer Sprung nach vorne.
Und für die Praktiker ein Problem, denn wer Waren nach Großbritannien verkauft, sagen wir mal via eBay, das kann ja jeder von uns, der muss nun Zollerklärungen ausfüllen. Britischen Truckerfahrern nimmt der Zoll die Wurst vom Brot, weil er sich noch nicht genau eingelesen hat in die Ausnahmen. Und da sind wir auch schon beim Problem. Muss man jetzt an der Grenze zwischen der EU und Großbritannien als Zöllner Jurist sein, um überhaupt alles korrekt kontrollieren zu können?
Das ist nun nicht notwendig. Also diejenigen, die jetzt an den Grenzen schon aktiv sind, Zöllnerinnen und Zöllner, sind sowieso schon im europäischen Zollrecht ausgebildet, denn wir haben ja nicht nur den Handel mit Großbritannien, sondern auch mit China, den Vereinigten Staaten und anderen Drittstaaten. Insoweit kennt man an der europäischen Grenze das Spiel. An der britischen Grenze ist das etwas anderes, weil die ja bislang Teil der Zollunion waren und deswegen gegenüber der EU keine Kontrollen durchführen mussten. Jetzt wird es dann ein bisschen komplizierter, weil man wissen muss, wie sehen eigentlich die Ausnahmen aus. Da gibt es dann die entsprechenden seitenlangen Anhänger und sonstiges. Da, sagen wir mal so, braucht man ein zusätzliches Training. Aber für den Zöllner, für die Zöllnerin, ja, wird sich der Job nicht weiter verschweren. Aber wie Sie richtig gesagt haben, für die anderen Parteien wird es deutlich schwieriger werden, weil Händlerinnen und Händler plötzlich Formulare ausfüllen müssen, die sie vorher nicht mussten, deren Sinnhaftigkeit nur sehr schwer zu verstehen ist, vor allen Dingen, wenn man es vorher noch nie machen musste. Und das zieht Kosten nach sich, das zieht Zeit nach sich, die auch Kosten produziert. Insoweit wird in der Tat alles etwas unangenehmer, alles etwas teurer und das wirkt sich natürlich auf die Handelsbeziehungen negativ aus.
Nun wird der Vertrag vom Europäischen Parlament geprüft. Die müssen bis zu einer bestimmten Deadline zustimmen oder ablehnen. Und ich habe gelesen, Sie haben gerade getwittert, Sie gehen davon aus, dass Großbritannien diesen Termin weiter nach hinten verschieben wird. Woher haben Sie das?
Ja, das ist ein, nennen wir es mal Gerücht, das in Brüssel rundgeht, dass das Europäische Parlament mehr Zeit haben möchte, um das ordentlich zu prüfen. Und ja, bei rund 1500 Seiten ist das verständlich. Wir haben aber auch noch den Rat, die Mitgliedstaaten, die gerne eine ordentliche Übersetzung in die EU-Amtssprachen haben wollen. Das ist auch tatsächlich, wäre tatsächlich notwendig. Die deutsche Übersetzung wurde schnell und rudimentär gemacht, könnte aber durchaus besser sein, um sozusagen die Details begreifen zu können. Das verlangt Zeit. Und ich finde es auch richtig, dass hier das Parlament darauf besteht, dass der Termin nach hinten geschoben wird, weil ich mich schon verwundert habe, wie die Abgeordneten in Großbritannien in der Lage waren, zwischen Weihnachten und Neujahr das so zu prüfen, dass sie ja aus ihrem demokratischen Recht heraus eine Zustimmung begründen konnten. Das halte ich für unmöglich.
Sagt Dr. René Repasi, er ist Professor für internationales und europäisches Recht an der Erasmus-Universität Rotterdam und war zu Gast bei den Profis auf Radio 1. Herr Repasi, herzlichen Dank.
Vielen Dank.